先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen zu unserem Thema Sterben auf Japanisch mit Dorothea Mladenova.
Ja, vielen Dank. So haben wir uns das vorgestellt. Ich stelle vielleicht ganz kurz uns noch vor. Unsere Namen sind Annika Schadewald, wenn ich das kurz soufflieren darf. Und mein Name ist Thomas Schmidt-Lux. Wir führen Sie heute durch den Abend und wir freuen uns beide schon sehr auf unser Gespräch über eben das Buch. Ich habe Ihnen mal hier vorne, das ist im Original natürlich noch, müssen Sie sich noch so ein bisschen lila eingefärbt vorstellen, das Cover da mal hingehängt. Selbstoptimierung bis in den Tod, aktive Lebensendplanung in Japan heißt das Buch, über das wir heute mehr erfahren werden. Auf dem Cover, wenn Sie das, naja, das entschlüsseln Sie dann später, kommen wir später darauf zu sprechen. Ich habe es heute erst bemerkt, muss ich sagen. Ich stelle Ihnen kurz unseren Gast für heute Abend vor, Dorothea Mladenova. Hat eine kurze Anreise, kommt hier von der Uni Leipzig, hat Japanologie vor allem, würde ich jetzt mal sagen, vor dem Hintergrund des Buches, aber nicht zuletzt auch Bulgaristik und Soziologie studiert. Das werden Sie auch merken im Reden über das Buch. Und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Ostasiatischen Institut, insbesondere der Japanologie in Leipzig. Das, was Frau Mladenova macht, habe ich gelernt von der Website, ordnet sich der Richtung kritische sozialwissenschaftliche Japan-Forschung zu. Wir haben uns aber vorhin schon darauf geeinigt, nachdem wir darüber sprachen, ob ich schon mal in Japan war und ob es mir gefallen hätte. Man kann trotzdem, oder das, eine kritische Perspektive vereint auch ein Gefallen am Gegenstand, glaube ich. Und möglicherweise wird auch das heute klar werden. Das Buch selbst, das vielleicht auch gleich nochmal vorab, das müssen Sie gar nicht kaufen. Sie können es auch, wenn Sie dann wieder zu Hause sind, sich auf der Seite vom Transkriptverlag downloaden für 0 Euro, 0,00. Sie können auch noch in zwei andere Bücher gucken von Frau Mladenova. Das eine ist Die Aufgabe der Japanologie, ein ziemlich interessanter Sammelband, finde ich, wo nochmal so aktuelle Perspektiven der Japanforschung versammelt sind. Ein Buch davor beschäftigt sich, wer es schon wieder vergessen hat, mit den Olympischen Spielen in Tokio und insbesondere auch den Kontroversen, die es um diesen Wettbewerb gab. Aber eben, heute sprechen wir nochmal, also wir bleiben beim Thema Japan, aber kommen nochmal von einer ganz anderen Perspektive jetzt mal so zu sprechen, auf Japan zu sprechen und vielleicht auch nochmal von anderen, als man es bisher so gewohnt ist oder erwarten würde.
Okay, vielen Dank. Wir steigen dann gleich direkt mal ein. Und zwar mit dem Hauptthema, dem Gegenstand des Buches. Und zwar hast du dich ja in dem Buch mit Shukatsu, ich habe gerade schon gedacht, ich hätte nochmal nachfragen sollen, ob das überhaupt so richtig ausgesprochen ist, als Laie. Du hast dich mit Shukatsu beschäftigt. Und da ich davon ausgehe, dass nicht alle hier im Raum direkt wissen, na klar, das kenne ich, würdest du uns einfach am Anfang mal erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Was ist denn Shukatsu?
Ja, also erst einmal auch Hallo von meiner Seite an alle, die heute hier sind und auch vielen Dank für die Einladung. Und wir können das jetzt gleich einmal üben, dass, wie das ausgesprochen wird. Das heißt Shukatsu. Und Shukatsu, klar könnte ich jetzt das eine deutsche Übersetzung verwenden dafür, aber es ist eine ganz spezielle Wortneuschöpfung, deswegen bin ich da beim japanischen Original geblieben. Also Shu bedeutet Ende, steht also fürs Lebensende, fürs Ableben. Und Katsu ist, steht für Aktivität oder für Vitalität. Also es ist so eine Abkürzung für Katsudo-Aktivität. Und ja, was heißt das? Aktivität am Lebensende bedeutet oder soll bedeuten, dass man sich also mit seinem eigenen Lebensende beschäftigt und zwar sich proaktiv darauf vorbereitet, sich Gedanken macht, was da alles so ansteht vor und nach dem eigenen Ableben und dazu aktiv wird, also präventiv auch so Dinge regelt und organisiert und das alles mit dem Ziel, die eigenen Hinterbliebenen, also die Nachkommen und auch die gesamte Gemeinschaft vielleicht auch zu entlasten, damit die das also nicht für einen übernehmen müssen.
Danke schon mal, das war schon mal sehr spannend. Ich frage mich trotzdem noch, könntest du uns da irgendwelche Beispiele, wie sieht das denn aus? Also ich kenne zum Beispiel aus Schweden gibt es auch irgendwie so eine Tätigkeit, dass man irgendwie aufräumt schon mal, damit die Kinder dann später nicht das ganze Gerassel nochmal durchgucken müssen. Ist das sowas oder geht das noch weiter?
Ja, das umfasst es auch. Also das ist die sogenannte Death Cleaning, ne? Das ist sowas ganz Ähnliches. Und tatsächlich wird es in Japan auch von vielen wahrgenommen, wie erstmal aufräumen, ne? Erstmal die Habseligkeiten sortieren und wegschmeißen, gucken, was man behalten kann und was man weggeben kann. Aber das geht noch viel weiter. Also ursprünglich umfasste das erstmal die Beschäftigung mit der eigenen Bestattung und mit dem eigenen Grab. Das heißt, man sollte sich ja vielleicht auch schon die eigene Bestattung, also schon Geld zurücklegen, aber vielleicht sogar auch schon überlegen, wie das genau inszeniert werden soll, sozusagen, wie das umgesetzt werden soll. Und auch um Grabangelegenheiten sich kümmern. Das hat in Japan auch nochmal einen gewissen Hintergrund, den wir ja nachher vielleicht nochmal besprechen könnten mit dem ganz speziellen Familiengrab. Und darüber hinaus aber hat es inzwischen noch ganz viele andere so Dienstleistungen und Aktivitäten noch mit dazu bekommen. Also neben dem Aufräumen, wie gesagt, dass man ja vielleicht doch auch ein Testament aufsetzt oder dass man sich auch um Pflegefragen kümmert und das auch klärt, wie das gemacht werden soll. Und oder auch in Bezug auf lebensverlängernde Maßnahmen Positionen bezieht, also das, was bei uns als Patientenverfügung bekannt ist.
Aber sterben tut man doch eigentlich schon immer. Und was ist daran jetzt so neu, dass man dazu ein Buch schreiben muss?
Ja, das hat sich auch die Bestattungsindustrie gedacht, sterben müssen alle. Und deswegen haben die also dieses neue Wort erfunden, indem sie halt die Leute auffordern dazu, sich selbst damit zu beschäftigen. Also das ist das Neue, denn bislang war es so, dass man sich schon darauf verlassen konnte, dass das irgendwie, naja, sozusagen entweder von alleine seinen Gang geht, ne? Also und dass sich dann vor allem auch die Familienangehörigen drum kümmern. Und ganz früher war es auch so, dass sich gerade auch in Bezug auf Bestattung die nachbarschaftliche Gemeinschaft da mitgekümmert hat. Also früher in Japan und auch im ländlichen Raum, teilweise noch heute, ist es schon so, dass oder so gewesen, dass wenn jemand verstorben ist, also da passieren ganz viel, also müssen ganz viele Aktivitäten umgesetzt werden, durchgeführt werden und das ist eigentlich nicht menschenmöglich, dass das vielleicht nur eine Person macht oder nur die engsten Angehörigen, sondern da hat sich selbstverständlicherweise die nachbarschaftliche Gemeinschaft zusammengetan und diese Aufgaben gemeinsam geschultert. Und dann sind die Leute aber in die Städte gezogen, viele Leute, und haben halt diese nachbarschaftliche Gemeinschaft verloren. Und dann haben sich halt erstmal so die engsten Familienmitglieder darum gekümmert, und inzwischen ist es so, dass aber zum einen ja die Leute sowieso weniger Nachkommen produzieren, die sich drum kümmern können, aber eben auch, dass die Nachkommen, die da sind, dass immer weniger dazu bereit sind, das zu schultern und sich um die Eltern dann auch zu kümmern, zumindest nicht in dem Umfang, wie das halt früher noch so selbstverständlich war, und das ist das Neue daran. Und da halt so eine Aktivität da drumherum zu knüpfen, wo man halt diese ganzen Dienstleistungen, die Leute stattdessen, also anstatt sich auf die familiäre Unterstützung zu verlassen, eben über so Konsumentscheidungen das zu klären, genau, das ist so das Verdienst sozusagen der Bestattungsindustrie in Japan, die halt dieses Wort Shukatsu kreiert hat, um das auch so ein bisschen interessant zu machen und dem so eine Leichtigkeit zu geben und das lustig zu machen, ja.
Hat es doch auch in der Liste der Worte des Jahres zwischenzeitlich ziemlich weit nach vorn gebracht. Also um einem nochmal klar zu machen, was das für eine Verbreitung auch gefunden hat, oder? Wie war das? Platz 3 oder dann doch mal gewonnen? Oder ich habe es selber nicht mehr.
In der Top 10 war es auf jeden Fall. Also es waren ein paar Mal nominiert, und in Japan werden eben jährlich auch so diese Wörter des Jahres verliehen, gekürt. Und das war, ja, wie gesagt, 2010 war es schon nominiert, seit 2009 gibt es das Wort, 2010 war es sogar schon mal nominiert, da hat es aber noch nicht in die Top 10 geschafft, und dann 2012.
Vielleicht können wir, bevor wir noch mal ein bisschen mehr zu den inhaltlichen Befunden kommen, noch mal drüber reden, wie du gearbeitet hast. Also wo bist du überall gewesen, mit wem hast du gesprochen, wie bist du die Sache angegangen?
Ja, also ich habe erstmal gedacht, okay, was ist denn dieses Shukatsu überhaupt? Was gibt es denn da für Aktivitäten? Und bin dann erstmal so auf Shukatsu-Messen gegangen. Also da gibt es so Messen, das muss man sich so vorstellen, dass man in ein Kaufhaus geht in Japan und also so wie es bei uns halt ja früher Karstadt gab oder Kaufhof und dann gab es vielleicht so unten ja immer da, wo es die Lebensmittel gibt, dann gab es da vielleicht noch so ein Event-Space und dort in diesem Event-Space finden dann verschiedene Vorträge statt, immer mal und genau, da gibt es dann zum Beispiel diese Shukatsu-Messen, also wenn man dann quasi wirklich so aus dieser Lebensmittelabteilung rauskommt und dann auf dem Weg nach draußen wieder vielleicht so ja, dran vorbeikommt, kann man sich dann in so Vorträge reinsetzen, die dann zum Beispiel über Bestattung sind, über verschiedene Grabformen, aber eben auch über Kreuzfahrten. Also ne, nachdem man nämlich alles organisiert hat, soll man ja dann auch das sogenannte Second Life, also das zweite Leben, genießen. Weil man ja alles schon organisiert hat und dann eben sozusagen beruhigt ist. Genau, also alle möglichen Dienstleistungen oder auch Pflegedienstleistungen und so, ne? Also diese Vorträge, da habe ich mich reingesetzt und habe versucht halt mit den Leuten, die das organisieren, zu sprechen und rauszufinden, seit wann die das machen, ob die überhaupt, also wie viele Kunden die da auch überhaupt haben, wie viele Leute das machen. Und ja, dann habe ich festgestellt, dass ich aber auch der Sache auf den Grund gehen muss, ob das die Leute tatsächlich nutzen und dass ich mit Leuten, ja, dass ich Leute finden muss, die das vielleicht selber betreiben oder zumindest, die vielleicht schon mal davon gehört haben und vielleicht auch sagen, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber das ist meine Meinung dazu. Und mit denen habe ich dann auch Interviews geführt. Also ich habe einmal das so geteilt in die Anbieterseite und dann in die Nutzerseite und dann habe ich mit den Anbietern Interviews geführt und war auf den Messen und habe Pamphlete gesammelt. Und war dann aber auch auf der Suche nach Nutzern und Nutzerinnen, um mit denen dann zu sprechen, was die dazu sagen.
Also eine, also so Sozialforschung in einem anderssprachigen Raum oder in einem, ja, nennen wir es mal so, ja, ist ja immer eine Herausforderung so, aber hier schien mir das an vielen Stellen wirklich nochmal auch was zu erbringen. Also es schien mir ein interessanter Punkt zu sein, an dem man auch nochmal was zeigen kann, gewissermaßen, weil der Ausdruck nochmal spezifisch ist, weil neue Ausdrücke aufkommen. An manchen Stellen hast du gesagt, hast du auch nochmal Leute hinzugezogen, weil nochmal Begriffe interpretiert werden müssen und so. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Ja, also zum einen, vielleicht wegen diesem Fremdsprachlichen, gab es den Moment, dass meine InterviewpartnerInnen mir dann auch sehr viel, weil ich eben gerade als Ausländerin da hingekommen bin, also wirklich ein großes Bedürfnis hatten, mir Japan zu erklären. Das hilft halt sehr in der Sozialforschung, wenn man halt auf InterviewpartnerInnen stößt, die sehr, sehr gerne einem ganz viel erzählen wollen. Und das andere ist auch das, und das hängt auch mit meiner Methode zusammen, also, dass man mit Interpretationsgruppen arbeitet. Also ich habe dann die Interviews, die ich geführt habe, auch transkribiert. Das heißt, ich habe die verschriftlicht und habe die dann mit verschiedenen Interpretationsgruppen zusammen interpretiert, um zu gucken, ob jetzt vielleicht eine Gruppe, die alle jetzt vielleicht keine Ahnung haben von Japan oder halt aber auch eine Gruppe, die Ahnung haben von Japan oder aber auch eine Gruppe von japanischen Mitbürgern, dass die vielleicht auch noch auf andere Interpretationen stoßen. Ja.
Darf ich da mal ganz kurz reinkrätschen? Und zwar Piggybacking und also auf diese, dass du da als fremde Person sozusagen reingekommen bist. Was mir viel durch den Kopf gegangen ist, als ich das Buch gelesen habe, war, dass Japan ja gerade oft im deutschsprachigen Raum, vielleicht ist es auch in anderen Ländern anders, ist das oft so ein bisschen das Land der skurrilen Dinge. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt an so einem Thema arbeitet, was ja auch direkt schon so ein bisschen skurril anmutet, wie geht man damit eigentlich um, dass man dann nicht sozusagen dazu beiträgt, hier noch was Skurriles über dieses Land in die Welt hineinzutragen?
Ja, das ist tatsächlich die größte Herausforderung auch von uns Japanologen, weil klar, natürlich die Gefahr ist, dass wir auch dahin gehen und erstmal Sachen entdecken, die uns ein bisschen komisch vorkommen, weil wir es so nicht kennen. Zugleich aber habe ich auch festgestellt, dass, und auch immer, wenn ich Leuten erzähle, was jetzt konkret für Aktivitäten unter Shukatsu dann vermarktet werden, sagen mir ganz viele in Deutschland so, ja, das machen wir doch hier auch. Also, dass wir da gucken, was gibt es denn eigentlich an Gemeinsamkeiten, weil das nämlich beides auch Gesellschaften sind, die einmal, also kapitalistische Gesellschaften und die auch in einem neoliberalen, auch kulturellen System eingebracht sind und deswegen so ganz ähnliche, auch einmal, es gibt auch ähnliche Problemlagen in Japan und in Deutschland, also das mit der alternden Gesellschaft, also mit dieser Bevölkerungsalterung sozusagen, ist halt in Japan genauso ein oder in Deutschland fast genauso ein großes Problem wie hier, also nicht ganz exakt genauso. Und da halt zu sehen, also in diesen Gemeinsamkeiten oder in diesem skurrilen Wort, über das ich halt jetzt diesen Einstieg gefunden habe, aber generell so Aussagen über die Beschaffenheit der japanischen Gesellschaft und auch diese Aktivitäten machen zu können, darum geht es mir eigentlich, ne? Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, noch so ein Element hinzuzufügen von, man kennt ja auch diese Bücher, die so betitelt sind, die Spinnenjapaner oder sowas, ja, also das bringen wir unseren Studierenden natürlich gleich am Anfang bei, dass die bitte nicht solche Bücher schreiben.
Letzte kurze Frage vielleicht zum Vorgehen. Das ist ja nun vielleicht kein Thema, wo sofort jede und jede sagt, hier würde ich gerne nochmal drüber reden, wie das ist mit meinem Ableben und wie ich mich vorbereite oder überhaupt, ich denke da sowieso dauernd dran. Wie auch immer, ne? Es gibt ja nun unsensible Themen, aber offensichtlich ist es dir gelungen, Leute zu finden. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, ob das ein Problem war, ob das oder wie du es geschafft hast, quasi mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen. Und du hast ja durchaus längere, wirklich ausführliche Gespräche mit denen geführt und nicht nur so einen kurzen Fragebogen abgehakt.
Ja, also ich habe festgestellt, dass es tatsächlich ein sehr großes Bedürfnis danach gibt, über das Sterben und den Tod zu sprechen. Es gibt ja auch so eine These, so die sogenannte Verdrängungsthese des Todes, also dass der Tod in unseren Gesellschaften verdrängt werde, wo halt aber auch SozialwissenschaftlerInnen sagen, naja, es stimmt auch nicht so ganz, weil eigentlich wird tatsächlich das sehr viel dargestellt und wird sehr viel drüber gesprochen. Aber so um dieses eigene und persönliche, also diese eigene Auseinandersetzung, da gibt es gar nicht so viele Orte drüber zu sprechen. Und das ist, würde ich auch mal sagen, bei aller Kritik an dieser Praxis Shukatsu, zu der wir vielleicht gleich noch auch kommen werden, ist es auf jeden Fall das Verdienst, dass durch Shukatsu die Menschen eine Gelegenheit bekommen, drüber zu sprechen. Und ich habe das in meinen Interviews dann auch, also erstens festgestellt, dass die Leute sehr bereit waren, mit mir darüber zu sprechen. Zweitens wussten sie auch, dadurch, dass sie mich nie wieder sehen werden, wahrscheinlich, dass sie auch Sachen mal ansprechen können, die sie mit ihren näheren Angehörigen nicht unbedingt ansonsten besprechen würden. Und ja, aber dadurch, dass auch Shukatsu so eine bisschen so eine Positivität da reinbringt, also dieses so, okay, ich organisiere das jetzt, ich mache das, ich versuche diese ganzen Unsicherheiten, die am Ende des Lebens da auf mich zukommen, irgendwie wieder zu bewältigen, unter Kontrolle zu kriegen, dadurch fühlt man sich ja auch so ein Stück weit ermächtigt. Insofern habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht.
Was ist denn jetzt eigentlich das konkrete Problem, was diese Praxis lösen soll? Also eine Sache, die ich wahnsinnig spannend an dem Buch fand, ist, dass du das nicht sozusagen nur als gegeben nimmst, dass, naja, es gibt halt mehr Menschen und die werden immer älter und irgendwie müssen die ja begraben werden, sondern dass du das auch anschaust, wie dieses Problem überhaupt auftritt. Und was ist das denn jetzt, was diese Praxis lösen soll?
Ja, also wir haben es ja schon erwähnt mit der gesellschaftlichen Alterung und ich sehe das aber alles eben aus der Perspektive des Diskurses, also der Bevölkerungsdiskurs. Und das kennen ja viele vielleicht, also an manchen Orten gibt es einen Diskurs über Überbevölkerung und an anderen Orten der Welt gibt es aber einen Diskurs darüber, über Bevölkerungsschwund durch Bevölkerungsalterung und so weiter. Also auf der einen Seite wird halt das eine extrem problematisiert und an anderen Orten wird das andere problematisiert. Und das hat also so eine ziemlich politische Komponente. Und das war mir wichtig, dass rauszuarbeiten, dass halt dieser demografische Wandel, über den wir auch immer sprechen, in Japan und auch in Deutschland, dass man das überhaupt als Problem und als Krise und in dieser Krisenrhetorik versteht, dass das eigentlich erstmal schon, ja, wir machen durch Sprache. Also das ist einfach erstmal so eine Konstruktion von einem Problem und erst nachdem ich das als Problem konstruiert habe und das auch mit bestimmten Begriffen konstruiert habe, dann drängt sich so eine bestimmte Lösung auf, ne? Und die erscheint dann als alternativlos. Und das fand ich dann gerade dieses Kritische an der Sache. Also zum Beispiel ist in Japan, wird die Bevölkerungsalterung diskutiert in den Begriffen von der superalten Gesellschaft. Das ist so eine Definition der WHO. Das heißt, Gesellschaften mit über 7%, also Menschen über 65 werden als alte Gesellschaften, Kōrei, alternde Gesellschaften, Kōrei Shakai bezeichnet. Dann über 14% Kōrei Shakai, alte Gesellschaften. 21% war es. Es ist dieser Dreierschritt 7, 14, 21, also es verdoppelt sich, es verdreifacht sich. Also ne, die, mit 21% die superalte Gesellschaft, Chō-Kōrei Shakai. Ne? Und da kriegt man das schon so ein bisschen mit, da kriegt man schon ein bisschen Angst, ne? Also wenn einem das schon so präsentiert wird. Und zu dem Zeitpunkt, wo eben Shukatsu aufgekommen ist, ist Japan eben gerade zu einer superalten Gesellschaft geworden. Ich kann es auflösen schon mal, 2021 oder 2022, die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, die über 65-Jährigen sind schon knapp 30% der Gesellschaft. Also es hat sich jetzt nochmal quasi gegenüber dem, ne, ganz am Anfang 7%, also mehr als vervierfacht sozusagen. Ne? Und da hat man das Gefühl von so einer Beschleunigung, von einem Prozess, der irgendwie angeblich, vermeintlich in so einen Abgrund führt. Und also das wollte ich problematisieren. Und dann kommen halt eben aus dieser Perspektive des Sterbens, also da, wo viele, und ich meine, wo zum Beispiel eine große Babyboom-Generation ist, also wo einfach eine Generation ist, die haben viele Kinder gekriegt, ist es ja doch recht logisch, dass dann auch viele sterben werden. Das ist einfach eine natürliche biografische Logik. Und da wird dann aber das Gesellschaftslabel der übersterbenden Gesellschaft, Tashi Shakai, also Tashi von Ta viel und Shi sterb, also Tod, ne, dieses Label erfunden. Und da wird es einem, wenn man das dann so sieht, ne, also auch diese vier Schriftzeichen auf so einem Poster sieht, wird es einem auch Angst und Bange, weil das dann so Assoziationen evoziert, wie als würde man sich im Krieg befinden, ne, was aber nicht so ist. Also das wollte ich einmal zeigen, dass halt dieser Bevölkerungsdiskurs halt ganz stark von so Implikationen durchsetzt ist, die so eine Krisenstimmung erzeugen sollen und die Leute halt ins Handeln bringen sollen. Ja, das andere vielleicht auch ist auch so eine Gesellschaftsdiagnose, die bindungslose Gesellschaft, Muen Shakai, also die, wo sich die Leute eben nicht mehr umeinander kümmern, wo Menschen, die in Wohnsiedlungen wohnen auch und alleine wohnen, wochenlang zum Beispiel nicht entdeckt werden, nachdem sie verstorben sind. Ne? Und auch da, das wird dann auch in Anschlag gebracht und genutzt, um zu sagen, ja Leute, also dann müsst ihr euch jetzt aber mal selber drum kümmern, damit ihr eben nicht diejenigen seid, die in der Wohnung dann alleine sind und unentdeckt bleiben und wo dann nachher der Vermieter und vielleicht die lokale Selbstverwaltung aber eben auch für die Bestattungskosten aufkommen muss und auch für die Reinigungskosten, weil eure Nachkommen sich nicht mehr um euch kümmern oder sowas. Ne? Dann müsst ihr eben halt selber ran. Ne? Ja.
Das fand ich irgendwie auch absolut schizophren, weil als jemand, der sehr viel BBC konsumiert, da wird mir immer so gefühlt alle drei Tage immer das so als eher ein Tipp mitgegeben, sich mehr wie die Japaner zu verhalten, weil dann wird man nicht richtig alt und nicht wie wir Westeuropäer mit unseren latenten Übergewichts- und Weintrinkproblemen. Und dann fand ich das spannend zu hören, dass aber für die Japaner das Gegenteil anscheinend das Problem zu sein scheint, dass die alle so alt sind und eben vielleicht nicht irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit oder dann in so großen Gruppen sterben. Wie soll man sich denn jetzt eigentlich verhalten? Du hast dann so ein bisschen aus diesem Programm rausgearbeitet, dass es da so eine Ansprache gibt an ein bestimmtes Subjekt, was in diesem Programm definiert wird. Und was sollen wir jetzt sozusagen als gute, uns mit unserem eigenen Sterben auseinandersetzende Bürgerinnen und Bürger denn tun, laut diesen Messen?
Ja, also die ganz konkreten, also ich habe es als Imperative formuliert, also du sollst so und so, ne? Also du sollst erstmal dich als sterbende Person in spe begreifen und von dieser Sichtwarte her heraus erstmal dein Leben nochmal so überdenken und auch deine ganzen, ja, dein Hab und Gut überdenken. Und dann sollst du aber auch aktiv werden. Also du sollst dir nicht nur der ganzen Probleme und Fallstricke bewusst werden, die halt da noch in der letzten Lebensphase und darüber hinaus, die du ja nicht mehr erleben wirst, dir darüber nicht nur gewahr werden, sondern du sollst auch Gegenmaßnahmen treffen, also aktiv werden. Es ist also so eine Aktivierungsaufforderung. Und das ist dann verknüpft eben mit der Aufforderung, niemanden zur Last zu fallen. Ne? Also ich möchte niemanden zur Last fallen, das hört man ja auch aber hier überall. Ne? Das ist auch das, was mir die Leute sagen, wenn ich ihnen in Deutschland davon erzähle, sagen die, ja, ich möchte auch niemanden zur Last fallen. Und da sieht man zum Beispiel auch so eine Gemeinsamkeit. Aber früher war es selbstverständlich, dass sich andere ja um einen gekümmert haben und diese Selbstverständlichkeit ist sozusagen aufgekündigt worden. Also so eine Art Generationenvertrag oder man kann auch sagen konfuzianische kindliche Pietät gegenüber den Eltern, das ist jetzt in Auflösung begriffen. Und zugleich wird dann auch noch gesagt, und du sollst auch deine Bestattung und dein Grab so aussuchen, wie es zu dir passt. Also dieses bleib dir treu, sei dir bewusst, was dir gefällt und auch es wird auch viel gerade von Bestattungsberatern und Beraterinnen drüber gesprochen, welche Blumen einem gefallen, welche Farben man gerne hat, das soll man alles niederschreiben in so einem Ending Note nennt sich das zum Beispiel, also das ist dann so ein Heft, in dem man zum Beispiel diese Festlegung machen kann mit der Bestattung, was man da gerne hätte, was man gerne für Musik hätte, die dann gespielt wird und so weiter oder wo welcher Friedhof und so weiter, also dass man das alles festlegt. Ne? Und also dieser Dreierschritt, das nenne ich so das magische Dreieck der Schuhkatze-Praxis, weil ich finde, dass das halt so auch irgendwie zugleich so große Anforderungen sind. Also einmal verspricht halt dieses, bleib dir treu, wähl dir das selber so aus, wie dir das gefallen würde. Also so was, ja, ich kann das selbst bestimmen, ich bin autonom, ich kann das selbst entscheiden und ich kann zum Produzenten sozusagen meiner eigenen Bestattung und meines Grabs werden, aber natürlich auch gerade am Lebensende gibt es ja auch in Bezug auf Pflege ganz viele Entscheidungen und auf lebensverlängernde Maßnahmen, wo man ja auch wirklich Selbstbestimmung, also wo das ja wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und dann, aber das wird gekoppelt mit diesem Werde aktiv, also du musst dazu Stellung beziehen und aber auch du darfst niemandem zur Last fallen. Ne? Und das sind teilweise, also dieses das sind teilweise widersprüchliche Sachen, würde ich sagen. Also wirklich Imperative und Erwartungen, die an einen herangetragen werden, die auch überfordernd sein können. Und deswegen sage ich auch immer, dass dieses Modellsubjekt, also dieses perfekte Schuhkatzu selbst sozusagen, das oszilliert so zwischen dieser Selbstermächtigung, Selbstbestimmung und zwischen dieser Selbstverantwortung, also Verantwortung übernehmen für das eigene Ableben. Und diese Verantwortung.
Ich würde jetzt noch kurz eine Rückfrage stellen. Und zwar, könntest du noch ein bisschen was dazu sagen, ob und wie Religion da reinspielt? Weil ich dachte gerade, als ich dir zugehört habe, all diese Entscheidungen haben sich ja früher auch deswegen oder auch jetzt noch teilweise gar nicht gestellt, weil, naja, wie werde ich begraben? Naja, katholische Totenmesse, da ist es festgelegt einfach, was da passiert und wie man beerdigt wird. Und da scheint ja irgendwie erstmal auch ein Vakuum da zu sein, wo dann überhaupt die Frage aufkommt, was möchte ich denn eigentlich? Ist das in Japan auch so oder geht das einfach nur da leichter, weil die bestehenden Traditionen nicht in der Form so einen festgelegten Ritus haben? Wie funktioniert das?
Also es gibt schon so, oder es gab festgelegte Rituale, die aber so eben im Auflösen begriffen sind. Traditionell war immer der Buddhismus zuständig für die Bestattung und das Grab in Japan. Das hängt damit zusammen, dass in der Tokugawa-Zeit, also vor der Moderne, sich die Leute alle bei einem buddhistischen Tempel registrieren mussten, pflichtweise, um zu verhindern, dass sich das Christentum ausbreitet. Ja, und in dem Zuge sind also buddhistische Tempel und buddhistische Mönche dann dafür verantwortlich, hauptverantwortlich geworden, sich um die ganzen Totenrituale und auch um die ganzen Ahnenrituale also mit zu kümmern. Dadurch, dass wirklich jeder registriert sein musste bei einem Tempel. Und dann kam die Moderne, also mit der Meiji-Zeit 1868 wurde Shinto, also die autochthone Religion Japans, zur Staatsreligion erhoben und der Buddhismus sollte so ein bisschen ins Hintertreffen oder wurde mehr unterdrückt im Prinzip eine Zeit lang, wobei das nicht wirklich erfolgreich war, den tatsächlich da so rauszuschieben aus der Alltagskultur der Menschen. Und dadurch mussten sich die Leute nicht mehr bei einem Tempel registrieren und nun sind halt viele dann auch weggezogen aus den ländlichen Regionen in die Städte und haben sich dann vielleicht in den Städten nicht nochmal bei einem neuen Tempel registriert. Und jetzt gibt es viele Leute, die tatsächlich bei der Bestattung vielleicht das erste Mal vor der Situation stehen, dass sie sagen, oje, oje, ich habe gar keinen Tempel, aber ich brauche jetzt unbedingt einen buddhistischen Mönch, der jetzt kommt und die Sutren liest, weil dann doch ist ja auch wie hier, also auch wenn die Leute nicht streng religiös sind, aber dann sobald es ums Sterben geht, dann pflegt man dann doch die Rituale, so wie man es noch irgendwie kennt und gewohnt ist. Und dann stellen sich die Fragen, also finde ich jetzt einen Mönch, der also diese Rituale vollführt, wie viel kostet das, weiß ich nicht, ne? Oder, und das gibt es auch, diese Bewegung von alternativen Bestattungsformen, also Seebestattung oder Asche verstreuen im Wald, Baumbestattung, genau, oder spare ich mir diese ganzen Rituale, also da gibt es auch eine neue Offenheit dafür, sich wirklich davon wegzubewegen. Und was man auch noch wissen muss über Japan, ist, dass einfach diese Rituale, wenn man die ernst nimmt, wirklich sehr aufwendig und kostspielig sind, weil man eben dieses Grab sehr lange pflegen muss und weil die Verstorbenen erst über, also jährlich und auch also im Jahresverlauf in mehreren Jahrestagen auch wiederholten Ritualen zu Ahnen transformiert werden. Also man muss wirklich aktiv daran arbeiten, die verstorbenen Seelen zu befrieden, damit die nicht als Geister zurückkehren und nicht irgendwie Unfug anrichten im Diesseits, ne? Also damit die im Jenseits bleiben und genau, das wären jetzt so diese buddhistischen und auch ja shintoistischen, und das ist ja in Japan alles so ein bisschen eine Mischung aus allem, Rituale und Traditionen.
Mir ist das, also ich fand nochmal eine Formulierung im Buch, die mir nochmal so klar gemacht hat, was den Unterschied macht. Da haben Sie die Bestattungsunternehmen als bisher als wartendes Gewerbe gekennzeichnet, was sich jetzt transformiert zum offensiven Gewerbe. Und da habe ich nochmal so ein bisschen ab, so, das fand ich nochmal ganz pointiert, so was ich da gerade. Was sich da gerade verändert. Der Witz an der Studie ist ja, dass es, also es, oder anders angefangen, es gibt ja viele Bücher, wo es um Selbstoptimierung geht. Und da hat man den Teil, den Sie jetzt beschrieben haben oder den du jetzt beschrieben hast, da gibt es Programme und Ansprachen und sowas. Und dann endet das Buch und man fragt sich dann immer, ja okay, was machen wir die Leute damit? Ich habe da so meine Zweifel, dass denn nun jeder sich daran hält und sowas. Schönerweise kriegen wir die Geschichte auch erzählt in dem Buch. Eben nicht zuletzt über die Interviews, die du gemacht hast mit Leuten. Lass uns da mal nochmal ein bisschen drüber reden. Du hast da ja, also wir bin jetzt gar nicht so sicher, wo wir anfangen. Du hast ja unterschiedliche Typen ja mindestens ausgemacht. Vielleicht starten wir dort oder gehen wir dort da so ins Material. Du hast ja unterschiedliche Umgangsweisen quasi gefunden damit. Also was jetzt für sich jetzt vielleicht erstmal noch nicht so überraschend ist, ganz schön sind aber so die Labels mitunter. Ne? Es gibt so die Skeptischen, es gibt die Überredeten, es gibt die Rücksichtnehmenden, dann gibt es auch noch welche, die finden es richtig gut, glaube ich so. Such dir was aus, würde ich sagen, oder erzähl uns was darüber, wie die Leute nun damit umgehen vielleicht.
Also die Skeptikerin, die fand ich auch selber echt cool, das war so eine Gruppeninterviewsituation in Fukuoka und das waren drei Frauen, die sich alle aus dem Schwimmverein kannten und die waren an dem Nachmittag auch schon ein bisschen ungeduldig mit meinem Interview und also es war wirklich ein zauberhaftes Interview, das ich auch sehr gerne mir immer wieder anhöre. Und die haben das wirklich sehr kritisch betrachtet, dieses Shukatsu, weil sie gesagt haben, also das ist doch wie der Valentinstag, wo halt auch nur die Schokoladenindustrie davon profitiert und dieses Shukatsu, das ist halt für die Bestattungsindustrie, die wollen uns dann nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Also die haben sich dem komplett verweigert, sich da vereinnahmen zu lassen und haben sich auch lustig gemacht über Leute, die dann zum Beispiel sagt auch die Bestattungsindustrie, die dieses Shukatsu bewirbt, ja, man soll sich einmal im Jahr ein Bestattungsfoto von sich machen lassen, weil ganz oft das so ist, zum Fototermin gehen, zum Fotografen gehen, weil es ganz oft wohl so ist, dass gerade wenn die Leute sehr alt werden, was ja erstmal was Schönes ist, ne? Das haben wir ja drüber, also eigentlich ist es doch erstmal was Schönes, dass die dann aber je älter sie werden, umso seltener Fotos und auch so Porträtfotos von denen gemacht werden und dass dann, wenn es an die Beerdigung geht, dass die dann irgendwie aus dem Ausweis, der das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht wurde oder vom Führerschein oder so, so ein kleines Bild nehmen, dann vergrößern künstlich im Computer so ein schreckliches, verpixeltes Bild. Ja, und deswegen ist so dieser Appell, man soll einmal im Jahr zum Fotografen gehen und ein ordentliches Bestattungsfoto machen und das eben zu so einer Tradition erheben. Und da haben halt diese Frauen in Fukuoka bei der Gruppendiskussion gesagt, also wer bin ich denn, was soll denn das? Das ist hier irgendwie was für Leute, die zu viel Zeit haben und zu viel Geld haben. Zugleich haben sie aber gesagt, Shuka zu machen wir nicht, aber selbstverständlich beschäftigen wir uns mit Grabgeschichten und oder wir machen so einen Shuka zu der einfachen Leute sozusagen, ne? Und das hängt einfach mit biografischen Fragen zusammen in Japan, also ob man ein Familiengrab erbt oder ob man selber eins bauen muss, also ein neues Grab kaufen muss, weil in Japan sind die Gräber eben, diese Familiengräber auf Ewigkeit angelegt, also die sind dann nicht nach 20, 25 Jahren, dass man nochmal gefragt wird, ob man nochmal das verlängern will, sondern das ist auf Ewigkeit angelegt und da sollen viele Generationen rein und dann genau, wird es auch weiter vererbt, aber immer an den erstgeborenen Sohn und der zweitgeborene und seine Familie, die müssen sowieso sich ein neues Grab errichten und dann gibt es keinen Platz und so, also deswegen müssen die Leute sich damit beschäftigen. Genau. Und dann fand ich noch ganz interessant den einen, der dann gesagt hat, ja, er konnte ganz lange mit diesem Schuhkatze nichts anfangen und er hat sich mit seinem Lebensende überhaupt nicht beschäftigt, eben weil der so fit war immer, der war nie im Krankenhaus, der ist in Rente gegangen schon mit 60, also in Japan ist es ganz üblich, dass man in der Generation zumindest, wenn man sich's leisten kann, dass man schon mit 60 in Rente geht und war immer ganz fit, aber dann musste er einmal ins Krankenhaus für 10 Tage, das erste Mal in seinem Leben. Und dann hat ihm die Krankenversicherung, weil er 75 geworden ist, einen neuen Krankenversicherungsausweis geschickt und auf dem steht drauf Senior in Spätphase. Und das ist also so eine bürokratische Geschichte, dass einem mitgeteilt wird. Und es wurde in der Interpretationsgruppe auch diskutiert, warum ist er nicht mit der Rente schon, hat er nicht da schon angefangen, sich Gedanken zu machen? Nee, weil er dann noch fit war, er hatte noch ganz viel zu tun, er ist als Freiwilliger, ne, im Seniorenclub, also ist total im Leben drin. Aber dann eben dieser Krankenhausaufenthalt und dann dieses Ü75, sie sind Senior in Spätphase, also Koki Koresha.
Ja. Also man lernt unglaublich viel über Kategorisierung, ne? Und deren Macht. Also und das fand ich wirklich, das fand ich sehr eindrücklich, ne? Und das ist ja auch nichts, was jetzt exklusiv japanisch wäre, ne? Aber die Kategorien sind nochmal andere, auf die man jetzt hier stößt. Aber die Macht von Kategorisierung, die fand ich an vielen Stellen wirklich nochmal sehr, sehr eindrücklich gemacht. So. Es gibt vielleicht, letzter Punkt vielleicht nochmal dazu, es gab 2 Punkte, wo Sie gesagt haben, da stimmt dann doch Programm und Rezeption weitestgehend überein oder 2 Aspekte gibt es so. Und auch die fand ich auch deshalb interessant, weil ich auch an der Stelle dachte, da ist vielleicht nicht so eine große Kluft von deutschen Kontext zum japanischen. Das eine ist dieses Motiv, nicht jemanden zur Last fallen zu wollen mit dem eigenen Sterben und mit dem eigenen Tod und eben das eigene Lebensende irgendwie zu planen und nicht gänzlich sozusagen, irgendwie dem Zufall. Das waren so die 2 Aspekte oder die 2 Topoi, oder? Wo die 2 Sachen sich überschnitten, gewissermaßen so, das Anliegen des Bestattungswesens und das Anliegen der Leute selber.
Genau, also dieses, ich möchte niemanden zur Last fallen, das war wirklich auch so das zentrale Element, wo halt, glaube ich, auch die Bestattungsindustrie da irgendwo auf einen vorhandenen Bedarf mehr oder weniger reagiert und was ich auch so festgestellt habe über verschiedene Gespräche war, dass eigentlich hinter diesem ich möchte niemanden zur Last fallen und ich möchte, also vor allem möchte ich meine Kinder davor beschützen, also auch viele haben gesagt, ich habe es bei meinen eigenen Eltern mitgemacht, es war schlimm, es war anstrengend, ich möchte das meinen lieben Kindern nicht antun, so dieses. Also das heißt eigentlich, dass die gesagt haben, ich hätte es lieber nicht machen müssen oder so, oder nicht in der Intensität machen müssen. Also diese Verpflichtung, die ich hatte gegenüber meinen Eltern, die hat mich belastet. Und deswegen, wenn ich mich so in meine Kinder hineinversetze, kann ich mir vorstellen, dass die das erst recht nicht wollen. Und bevor man also darauf wartet, dass die Kinder einem sagen, naja, wir wollen uns aber eigentlich nicht wirklich um euch kümmern oder um dich kümmern, nimmt man das vorweg und sagt dann, ja, ach, ihr müsst euch auch nicht um mich kümmern. Und aber dann wiederum, und das klar, bei Interviewsituationen und Gesprächen sind immer auch widersprüchliche Aussagen, auch von denselben Personen. Dann wiederum hieß es, naja, aber es wäre schon schön, wenn sie vielleicht doch mal ans Grab kämen. Aber dann müssen wir halt das Grab so bauen, also dort errichten, wo sie gut hinkommen. Also was verkehrstechnisch gut angebunden ist, wo man das so in den Alltag integrieren kann, nach der Arbeit vielleicht auf dem Nachhauseweg. Oder, das hatte auch jemand erzählt, ja, man könnte doch sein Grab auch in Kyoto zum Beispiel errichten. Dann könnten das die Familienmitglieder mit einem Ausflug nach meiner Reise nach Kyoto verbinden. Also die wohnten gar nicht in Kyoto, aber man könnte doch zum Beispiel dort auch sein Grab errichten oder so. Also dieser Umgang mit dieser Situation, in der man weiß, dass man es eben nicht mehr erwarten kann, dass sich um einen gekümmert wird oder dass das Grab besucht wird. Ne? Und da sagen halt die einen, gut, kein Grab, gar kein Grab, Asche verstreuen und ihr braucht gar nicht mehr. Und die anderen sagen, naja, verkehrsgünstig.
Aber das klingt jetzt für mich gar nicht mehr so arg nach neoliberaler Selbstoptimierung, sondern eigentlich eher ein bisschen nach gegenseitiger Fürsorge im Familienverbund. Wieso war das dann doch der Titel am Ende?
Ja, weil...
Bisschen gemein, ich weiß.
Genau, das ist so dieses Zirkuläre, was ich auch die ganze Zeit in diesem Buch versuche zu erläutern, ist halt, dass diese Selbstoptimierung und dieses, ich mache das alles für mich selbst, diese Anrufung, dass man sich damit eben selbst beschäftigen muss, dass das immer schon mit angelegt ist, dass man das fürs Kollektiv macht, also dieses Gemeinwohlgebot, ne? Also dass man eigentlich in dieser Individualisierung und in dieser Autonomie, durch die man das dann so, ja, durch die man das auslebt, dass darin das Kollektiv immer schon mitgedacht ist, eben dieses, ich möchte nicht zur Last fallen und es soll für die anderen auch eben einfach sein. Also, dass das eigentlich gerade diese Beziehung irgendwo stärkt, die aber, genau, also früher vielleicht von Abhängigkeitsverhältnissen noch mehr geprägt war und jetzt einfach eine unabhängigere Beziehung zwischen den Leuten, die eben auch Kinder haben, aber dass in dieser Unabhängigkeit das dadurch gestärkt wird, dass man sagt, wir lassen euch eure Unabhängigkeit und eben dadurch, ja, also das eigene Ableben optimiert, um halt das Gemeinwohl auch mit zu berücksichtigen.
Nee, ich würde sagen, wir haben heute so viele Leute hier zu Besuch, da gibt es bestimmt Frage- und Redebedarf und insofern würde ich sagen, lass uns gleich mal ins Publikum schalten.
Ja, vielen Dank für die spannende Einblicke in andere Formen des, ja, oder der Vorbereitung im Sterben. Und es wurde jetzt ja viel über Diskurse geredet. Und das, was mich interessieren würde, wären jetzt nicht nur die Diskurse, sondern so aus einer, sagen wir, körperanthropologischen Perspektive auch Konflikte, die vielleicht darüber entstehen, welche Bestattungspraktiken, jetzt nicht die Rituale dahinter, sondern Körperbestattung zu Diamantenpressen, Kryonik oder so. Was sind da die Angebote, die, sagen wir, bei diesen Messen angeboten werden? Wie kann ich mir überhaupt mich bestatten lassen? Oder was erwartet mich als Restprodukt?
Ja, also ein Stichwort ist ja schon gefallen, die Diamantenbestattung, wo man also die Asche der Verstorbenen zu Schmuck, also zu Diamanten pressen lassen kann. Es gibt da ein Schweizer Unternehmen, das auch in Japan aktiv ist. Das ist natürlich eher so im höherpreisigen Segment. Und das, auch dieses Amulett, also man kann das als Diamant oder irgendwie anderweitig, kann man jetzt Teile der Asche sich zum Schmuck verarbeiten lassen. Das gibt es auch hier. Also das ist jetzt nichts Japan Exklusives, Spezifisches. Natürlich ist halt Japan irgendwo dafür auch gerade ein Markt, weil es da noch in der Generation noch viele Menschen gibt, die auch das nötige Kleingeld haben und genau, und also auch so eine Art von Konsum dann auch gerne mal wählen. Dann gab es auch sowas auf Japanisch Uchuso, also die Weltraumbestattung, Dankeschön. Weltraumbestattung, also wo dann die Asche mit in eine Rakete mit reingegeben wird und dann ja mit ins Weltall kommt. Also es ist wie eine Art Ascheverstreuung, nur halt ins Weltall. Sowas, genau, das mit den Amuletten hatte ich ja gesagt, Temoto Kuyo nennt sich das. Jumokso, also die Baumbestattung. Im Prinzip, ich könnte jetzt alle so ein bisschen auf Japanisch aufzählen, aber die gibt es so auch hier.
Und die, ja. die absolut dominante Form war doch noch Urnenbestattung, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die...
Die dominante, also als Grabform ist sowieso, genau, also 100% in Japan also ist ja Kremation, das ist so. Und aber die Frage ist, was dann danach damit passiert, ne? Also ob man das ja bei sich führt oder in ein Grab bringt. Beantwortet das die Frage?
Ja, ich möchte mich auch bedanken für den Vortrag und die Fragen. Mein Eindruck ist, dass Sie so etwas referiert haben oder herausgefunden haben, was insbesondere die Massengesellschaft, also die großen Städte, die vielen Menschen betrifft und das Geschäft mit dem Tod. Als Soziologe stelle ich mir die Frage, demgegenüber gibt es ja besondere Sterbefälle, also der Tenno, wenn der Tenno stirbt oder die Frau. Oder ich hörte da neulich von einem Attentat, der vormalige Premier. Also wenn solche Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen, wenn die sterben, was passiert dann? Was geht da ab? Genauso auf dem Land, also wo noch größere Gemeinschaftszusammenhänge gegeben sind. Was passiert da, wenn da eine Persönlichkeit aus dem Dorfleben stirbt? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, danke für die Frage. War jetzt nicht so ganz Gegenstand jetzt genau der Forschung. Klar gibt es da auch diese großen, also ja, Staatsbegräbnisse oder große, aufwendige Zeremonien und Rituale. Aber also ich, genau, das ist jetzt nicht so ganz mein Forschungsgebiet mit den ganzen Ritualen. Und es gibt zum Beispiel auch noch so, also traditionellere Sachen wie die Prozession, also früher hat man eben auch sehr viel Wert gelegt eben auf diese Prozession und ich habe mich vor allem jetzt auch damit beschäftigt, was ist gerade mit diesen älteren Ritualen, die halt früher auch üblich waren, im ländlichen Raum, jetzt im städtischen Raum passiert. Und da fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass diese frühere Prozession, also wo man eben mit der also den Sarg des Verstorbenen und früher wurden ja auch gar nicht alle eingeäschert, sondern da gab es dann zum Beispiel auch eher so Sitzsärge, die dann auch so getragen wurden, also wo die so reingesetzt wurden wo die eben auch getragen wurden von einer Prozession zur letzten Ruhestätte und da wurde halt einfach die ganze Umgebung, die ganze Gemeinschaft mit involviert und das war ja auch eine zentrale Funktion der Bestattung, die man ja jetzt vielleicht auch noch bei so einem Staatsbegräbnis beispielsweise hat, das eben zu kommunizieren an die Hinterbliebenen, um halt so eine soziale Transformation, also eine Transformation der sozialen Rollen und eine kulturelle Transformation umzusetzen, also symbolisch durchzuführen. Und aus diesen Prozessionen ist dann halt im städtischen Raum, sind diese Leichenwagen eben geworden. Und die waren, also die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, aber da gibt es welche, die sind pompöser, die sind noch so dekoriert wie eben so ein Umzugswagen, früher auch eher noch, also so andeutungsweise dekoriert war. Aber was ich jetzt auch gerade in diesem Shukatsu-Diskurs mitbekommen habe, ist auch viel von, es geht um Vereinfachung und es geht darum, dass die Leute es gerade, die Umwelt es nicht mitkriegt und eben doch wieder um so eine Verdrängung des Sterbens und des Todes, also auch dadurch so ein möglichst Kleinmachen der Bestattungsrituale und genau, das führt dann bis dahin, dass man versucht, die Leichenwagen möglichst neutral zu halten oder vielleicht sogar sich noch freut, wenn das eher in der Nacht passiert und da der Transport passiert, damit halt die Umgebung auch eben gerade nichts davon mitkriegt. Und deswegen war es, glaube ich, jetzt schon eher so, ja, eben, ja, mein Fokus war eben diese Massengesellschaft und gerade auch eine urbane Gesellschaft. Das war auch so ein bisschen das Problem an der Forschung, dass ich jetzt im ländlichen Raum nicht war und mir das dort nicht angeguckt habe und das auch nur aus dem ethnografischen Museum dann da auch mitbekommen habe, wie das da teilweise heute noch gepflegt wird und genau, und halt die Leute im städtischen Raum gucken, was davon behalten wir und was davon können wir einkürzen.
Ja, ja, also ich fremdle auch noch mit dem Begriff Selbstoptimierung im Titel. Vor allem mit der Selbstoptimierung bis in den Tod. Was Sie jetzt vorgetragen haben, da erlebe ich eigentlich eine Selbstoptimierung nach dem Tod. Also wenn es darum geht, jetzt die Lieblingsfarben da zur Geltung zu bringen, bei den Dingen, die halt dann von einem übrig bleiben, wenn man eigentlich nicht mehr da ist, da kann ich sowas wie Selbstoptimierung erkennen. Und natürlich ist diese Art von Selbstoptimierung ein Marktmechanismus. Also vollkommen einleuchtend, warum das betrieben wird, aber nicht eigentlich aus sich heraus, also nicht als Selbstoptimierung, sondern eigentlich als Selbstaufopferung für diesen Markt. Aber es wird so, es wirkt dann, als wäre ich das, der sich da optimiert. Ja, können Sie da noch mal was dazu sagen, wie Sie diesen Begriff Selbstoptimierung sehen? Denn bis der Tod selbst wird ja, wie Sie gerade gesagt haben, klein gemacht. Pomp wird vermieden, das heißt, das Selbst ist ja doch ein Selbstereignis, wenn man stirbt, ne? Und das soll dann aber eigentlich kaum bemerkt werden. Es ist doch das Gegenteil von Selbstoptimierung im Tod.
Ja, also der Schlüssel liegt jetzt so ein bisschen in der Trennung, also methodischen Trennung zwischen dem, was die Leute tatsächlich selber machen und dem, was als ja, Erwartungen herangetragen wird oder als Möglichkeiten, als Wahloptionen offeriert wird. Also das, ich habe das getrennt in das Modellsubjekt und in die tatsächlichen Subjektivierungsweisen. Also, und das, was ja halt die Praxis oder diese ganzen Werbemarketing, also Schuhkatz ist ein Content-Marketing-Tool, da haben Sie absolut recht. Und was das halt macht, ist, einem diese ganzen Optionen erstmal aufzulisten und zu sagen, du musst dich aber entscheiden. Ne? Also und da ist halt diese eher Aufforderung zur Selbstoptimierung und dass aber diese Selbstoptimierung in der gelebten Praxis dann gar nicht unbedingt also gewünscht ist oder auch diese Selbstbestimmung, also dieses Selbstentscheiden über alles, das entscheiden müssen, vielleicht gar nicht unbedingt gewünscht ist. Genau, das ist dann klar, ja. Also das war auch diese andere Seite, die ich versucht habe mit den Interviews abzufragen, so, was machen denn die Leute tatsächlich? Ja, und natürlich versucht die Bestattungsbranche jetzt doch so viele Diamantenbestattungen wie möglich auch zu verkaufen oder so. Ne? Und das eben mit bestimmten Versprechen. Also das Versprechen, was da auch so ein bisschen dahinter steht, ist, oh, du kannst dich selbst verwirklichen. Und das war auch mein Unbehagen, was ich damit hatte, weil ich dachte, naja, also wollen das die Leute überhaupt sich so selbst verwirklichen, interessiert die das überhaupt? Und das war tatsächlich dann auch das Ergebnis, nee, eben an dieser Selbstverwirklichung sind die eben gar nicht so sehr interessiert. Also genau das, was Sie auch gesagt haben, ja.
Wenn ich da kurz einhaken darf, eine Sache, wo mir das irgendwie total klar geworden ist, glaube ich, wie das auch funktionieren kann, ist eigentlich eher bei dem, was passiert, bevor ich dann sterbe. Und ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es gibt einen Begriff bei dir im Buch für die bestimmte Art zu leben, dass man ganz, ganz lange fit ist und dann einfach tot umfällt. Und dann dachte ich mir auch sofort, ja genau, das möchte ich bitte. Aber das ist vor allem eben, hatte ich den Eindruck, dass so dieses Angstphänomen ist eigentlich Pflegefall zu werden. Also dass das sogar noch fast schlimmer in Anführungsstrichen ist, als alles, was nach dem Ableben passiert, ist einfach diese Panik, ich möchte kein Pflegefall werden. Was ja, glaube ich, gerade im deutschen Diskurs, bei dem, was man so hört über Pflegeheime und Pflege, durchaus auch nachvollziehbar ist, warum das so den Leuten im Nacken sitzt, sage ich jetzt mal.
Ja, für die Japanisch Sprechenden hier im Raum, ping, ping, pokkuri. Also ping, ping, quicklebendig unterwegs sein, quicklebendig leben und Pukkuri ist so plötzlich, also plötzlich tot umfallen, also plötzlich sterben. Und das haben mir so viele Leute gesagt und das ist so ein großer Diskurs, der jetzt nicht nur im Rahmen von Schuhkatze, das gibt es schon seit den 80er Jahren, dieses Wort, das hat die japanische Gymnastikvereinigung reingebracht und zwar ist da, ja, und zwar ist da die Idee hinter diesem Ping-Ping-Pukkuri ist eben dieses, des aktiven, des fitten Alters, nämlich die Gesunderhaltung über eben diese Operationen am Körper sozusagen, die man vollführen kann, also über Fitness. Also ich hatte da auch Leute im Interview, die gesagt haben, ich gehe jeden Tag walken und also rennen, laufen draußen und ich habe so eine, ich weiß nicht, ob es damals schon diese Uhren gab, aber ich glaube, er hat halt das nicht mit so einer Uhr getrackt, der hat das selber irgendwie dann die Zeit gestoppt und das dann für sich in der Excel-Tabelle eingetragen, also so ein bisschen Fitbit avant la lettre oder so und hat halt zu mir gesagt, ich gucke, dass ich meine körperliche Fitness, soweit es geht, aufrechterhalte, weil, und das ist ja in Ordnung, die Fitness aufrechterhalten, aber eben weil, und die Begründung war dann, ich auf dieses plötzliche Sterben abziele und eben nicht zum Pflegefall werden möchte. Und dazu muss man halt auch beachten oder berücksichtigen, dass, und das ist auch ein Teil des Diskurses, dass eben die Lebenserwartung in Japan zwar überaus hoch ist, dass aber die Lebenserwartung in Gesundheit, also die gesunde Lebenserwartung, nochmal im Schnitt 10 Jahre weniger ist. Also die Healthy Life Expectancy sozusagen. Und das ist den Leuten durchaus bewusst, hat auch ein Interviewpartner zu mir gesagt, ja, ich weiß, dass ich schon drüber bin, also muss jetzt nicht irgendwie einen Einfluss haben auf mein, ne, aber, auf mein Leben, aber dann doch irgendwie so ein bisschen. Ja, das war vielleicht so viel dazu.
Sie haben ja festgestellt bei Ihren Interviews, dass es einen ziemlich großen Bedarf gibt, über Sterben zu sprechen und Tod. Das ist ja genau das, was so in den 60er, 70er Jahren im westlichen Bereich die berühmt gewordene Elisabeth Kübler-Ross auch festgestellt hat. Und dann kommt eben dieses Buch Interviews mit Sterbenden. Und das würde mich mal interessieren. Gut, hier in der westlichen Welt gibt es ja immerhin noch ein paar Pfarrer. Also ich selber bin Pensioniertes von der Sorte. Die dann unter Umständen aktiv Sterbeseelsorge anbieten, kostenlos natürlich. Gibt es denn irgendwie in dieser Industrie, in dieser Shukatsu-Industrie, einen Ansatz, wie man diesen Bedarf an, reden und kommunizieren im Blick auf Sterben umsetzen kann? Wenn man den buddhistischen Priester dann erst suchen muss und den auch noch groß bezahlen muss, stelle ich mir das ja auch nicht so einfach vor. Gibt es irgendeinen Mechanismus, der auf Sterbende oder Leute, die dem Tode nahe sind, zugeht und da ein Angebot macht? Außerhalb der Industrie.
Also außerhalb der Industrie, ja. Also innerhalb der Industrie gibt es das nicht, weil man das halt nicht so richtig zu Geld machen kann. Oder genau. Es gibt aber Veranstaltungen an Volkshochschulen und auch im Seniorenstudium wird es angeboten oder auch als Studiengang richtig, also die Auseinandersetzung mit dem Sterben und da geht es wirklich auch mal um philosophische und spirituelle Auseinandersetzung. Also es gibt diese Angebote und das nehmen die Menschen auch wahr und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele, die dann auch zu meinen Interviews gekommen sind, gesagt haben, ich beschäftige mich damit, aber eben über diese Volkshochschulkurse und ich kann aber mit diesem Shukatsu, also mit diesem Kommerzialisierten, nichts anfangen. Und ja, und viele haben auch von Kübler-Ross tatsächlich gesprochen, also das wird dort auch rezipiert und es gab auch einen ursprünglich deutschen Jesuiten, der auch in Japan war, Alfons Deken, der die Hospizbewegung dort sehr bekannt gemacht hat. Und der ist auch eine sehr wichtige Figur gewesen, bis zu seinem Tod, der auch viele Vorträge gehalten hat und auch Bücher drüber geschrieben hat oder auch Artikel drüber geschrieben hat. Also das ist auch so ein, da kann man sich hinwenden. Und ansonsten muss ich schon sagen, ja, wenn man den Mönch erst rufen muss zur Bestattung, ja, also der Buddhismus würde einem das ja an sich anbieten. Aber das ist ja das, was wo viele dann, also was viele nicht mehr verfolgen und nicht mehr die Zeit dafür finden. Also ich hatte auch ein Beispiel in einem Kapitel in dem Buch, wo ein Journalist, der selber eine, also dann sterbenskrank war und seine Memoiren noch auf dem Sterbebett verfasst hat, dann geschrieben hat. Also er hat dann eben sein Ableben komplett organisiert, hat sich um alles gekümmert, hat sich ein Grab am, neben dem Tokyo Tower gesucht und so, also der hatte viel Geld. Und hat sich auch angemeldet bei so einem Kurs in so einem buddhistischen Tempel, wo es eben um die Auseinandersetzung, um die eigene Sterblichkeit ging. Hat aber auch parallel noch weitergearbeitet in seinem Beruf und niemanden davon erzählt, dass er eigentlich sterbenskrank ist, also dass er eigentlich auch in Behandlung ist. Er war auch in Behandlung und hatte dann darüber gar keine Zeit mehr für diese spirituelle Auseinandersetzung. Also das fand ich halt so ein plakatives Beispiel dafür, dass da einfach diese Zeit auch durch die Involvierung in die Arbeitswelt oder auch durch andere Alltagsdinge dann nicht mehr sich genommen wird.
Ja, eine Frage noch. Hat diese ausführliche Vorbereitung auf das Sterben auch die Dimension, dass man sich irgendwie auf ein Jenseits, auf eine Jenseits, dass man das mit einer Jenseitserwartung verbindet? Also im indischen Buddhismus ist es so, dass wenn man alles richtig gemacht hat, man gute Chancen auf das Nirvana hat. Spielt das irgendwie eine Rolle dort, dass man sich, wie stellt man sich vor, was dann passiert? Oder ist das einfach pragmatisch, dass man sagt, jetzt ist alles vorbei?
Also ich glaube eher pragmatisch, also das spielte jetzt auch in den Interviews überhaupt keine Rolle. Ich habe es aber auch nicht abgefragt, muss ich jetzt dazu sagen. Eher das Negative, also andersherum spielt eine Rolle, also oder anders gesagt, es gibt ja eben die Ahnenverehrungsriten in Japan, die ja auch also oft auf dem Buddhismus basieren, aber sich dann auch vermischt haben mit den autochthonen Religionen und auch, ja, und die basieren darauf, dass man, das habe ich ja vorhin gesagt, dass man die Verstorbenen über die Rituale eben befriedet, besänftigt, damit die nicht zurückkommen und eben auch zu wohlwollenden Ahnen transformiert werden. Und die Leute, die sozusagen sich Sorgen machen, dass sich niemand um ihr Grab kümmert, die haben eine Angst davor, zu einem ungepflegten sozusagen Geist zu werden, also um den sich niemand kümmert. Das nennt sich Muen Botoke, also Hotoke ist, heißt Buddha und ist auch die Bezeichnung für verstorbene Menschen. Die werden nach dem Tod automatisch als Hotoke bezeichnet. Und Muen ist halt dieser Bindungslose, also einer, der halt keine Verbindung hat, also um den sich auch niemand kümmert. Und der wandert dann halt durch die Welt als Geist und ist unruhig und vielleicht auch böse. Ja. Also eher über diese Negative.
Aber es ist schon, ganz kurz noch dazwischen gesagt, das wurde mir jetzt bei der Frage nochmal klar, es ist schon sehr diesseitsorientiert, das Programm erstmal als solches. Ne? Es geht ums Diesseits, um sich selbst und um die Angehörigen und alle anderen. So. Das,
Hallo Dodo, danke für die Einladung. Meine Frage ist, 2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass jeder Mensch prinzipiell das Recht hat auf selbstbestimmtes Sterben. Wie ist die Situation in Japan? Wie steht die japanische Gesellschaft dazu, zu selbstbestimmtes Sterben?
Also es gibt keine, danke schön für die Frage, es gibt keine aktive Sterbehilfe, gibt es nicht in Japan, es gibt keine gesetzliche Regelung, es gibt aber Rechtsprechung, also es gibt so ein paar Urteile aus der Vergangenheit, auf die sich bezogen wird. Also assistierter Suizid ist nicht nicht per se gestattet. Es kann aber passive Sterbehilfe, also das Unterlassen von lebensverlängernden Maßnahmen, kann straffrei bleiben unter bestimmten Bedingungen. Also es ist halt so ganz eingeschränkt. Ne? Also im Prinzip ist die Situation in Japan so ein bisschen vergleichbar mit der Situation in Deutschland vor 2020. Das heißt, das spielt auch für viele in ihren eben lebensendvorbereitenden Maßnahmen eine Rolle. Die Frage, ob sie zum Beispiel, sollten sie einmal nicht mehr ihren Willen selbst kundtun können, ob sie dann künstliche Ernährung befürworten würden. Und das ist was, womit sich die Leute beschäftigen. Und da habe ich auch eine Statistik gefunden dazu, dass tatsächlich über 90% der Japanerinnen und Japaner sagen, sie würden das ablehnen, also sie würden lebensverlängernde Maßnahmen ablehnen. Bloß da gibt es jetzt auch nicht so eine Patientenverfügung. Also man kann das irgendwo hinschreiben, eben entweder ins Ending Note oder es gibt auch einen Verein, der so auf Japanisch nehmen die dann das englische Wort Living Will, die sagen dann Ribbing Will, ne? Kann man ausfüllen und das machen aber sehr wenige Leute, eben weil es auch nicht rechtlich bindend ist und auch die Gefahr ist, dass, also und das wohl oft auch in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass die Ärzte das gar nicht dann mitbekommen haben, nicht gesehen haben, nicht gelesen haben und sich dann doch wieder an die Familienangehörigen gewandt haben und mit denen das abgesprochen haben. Also genau, das ist auch ein großer Diskussionspunkt tatsächlich und auch ein Beweggrund. Also und viele auch in meinen Interviews haben gesagt, zum Beispiel, also auf gar keinen Fall, nee, eigentlich fast alle haben gesagt, auf gar keinen Fall künstliche Ernährung oder auch, es gibt auch dieses Bild vom Spaghetti-Menschen, also nennen die das despektierlich, also Spaghetti-Ningen, also Leute, die oder Schokobutsu-Ningen, also die Menschen, die mehr so wie so Pflanzen zu pflanzen, also das ist so eine ganz despektierliche Bezeichnung eben für Menschen, die dann halt angeschlossen sind an die ganzen Maschinen, aber ansonsten genau nicht mehr in der Lage sind aufzustehen.
Hi, also es ging, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt irgendwie schon ziemlich viel so um einfach alte Menschen und mich hätte interessiert, wie jetzt Shukatsu bei so jungen Leuten irgendwie angenommen wird, die halt auch wissen, dass sie bald sterben, wie das irgendwie, also ob das, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es bietet sich an, so ein Social-Media-Ding vielleicht zu sein oder so, keine Ahnung, also ich würde nur fragen, wie es in die Richtung irgendwie geht, ob du da irgendwas rausgefunden hast oder ob du auch dich mit jungen Leuten halt unterhalten hast.
Guter Tipp, ich hätte mal in die Social Media reingucken sollen. Habe ich nicht untersucht, aber Shukatsu adressiert tatsächlich alle Japanerinnen und Japaner aller Altersgruppen, weil die Aussage ist, es kann ja jeden treffen, gerade in Japan, Naturkatastrophen können jederzeit auftreten. Und deswegen soll man eigentlich gerade Vorkehrungen treffen, auch wenn man nicht sterbenskrank ist. Und deswegen ist eigentlich Shukatsu eher an die Leute gerichtet, die nicht sterbenskrank sind. Ich habe auch nicht mit Leuten gesprochen, die so eine Krankheit haben. Deswegen kann ich dazu jetzt gerade nichts sagen. Und ich hatte eigentlich auch gehofft, mit Leuten zu sprechen aus allen Altersgruppen. Aber dann haben sich auf meinen Interviewaufruf vor allem ältere Menschen gemeldet, was auch damit zusammenhängen kann, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, sich dann für so ein Interview mal einen Nachmittag Zeit zu nehmen. Aber vielleicht auch doch, weil es eben jüngere Menschen weniger machen. Aber ich habe schon von Leuten gehört, die auch mir gesagt haben, ja, ich kenne da eine und die ist 25 und die hat das jetzt auch schon gemacht. Aber dadurch, dass auch Shukatsu einfach so eine breite Definition ist, also es kann ja wirklich auch das Aufräumen sein, oder eben so ein Ending Note ausfüllen, in dem halt alle Telefonnummern stehen, alle Bankkonten und das müsste jemand, der das jetzt findet, falls ich in einer Katastrophe oder so umkomme, alles bitte erledigen. Das kann ja alles sein, aber ja, also es richtet sich eigentlich dezidiert nicht an Leute, die jetzt schon wissen, dass sie vielleicht nur noch eine begrenzte Zeit haben.
Ich habe noch eine Frage und zwar zu diesen, weil mir das nicht so ganz klar geworden ist, ob man jetzt quasi diese buddhistischen Rituale und also wie du ja meintest, dass da auch mehrmals pro Jahr und dann auch mehrere Jahre hintereinander dann noch immer solche Gebetsrunden quasi stattfinden müssen, ob man das auch schon vorher komplett organisieren kann, also ob das in dem Shukatsu auch mit angeboten wird, also praktisch wirklich dieser spirituelle Teil, dass man mit dem Tempel zusammenarbeitet und dieses Komplettpaket bis in 12 Jahre nach dem Tod sozusagen abdeckt, oder ob das dann wirklich mehr so eine Entscheidung ist, na, da müssten sich dann schon die Angehörigen zum Teil mit drum kümmern und die Alternative ist dann wirklich eine Seebestattung oder eine moderne Alternative sozusagen.
Da gibt es ein Produkt dafür und das nennt sich Etai Kuyo. Also Etai, Ewige, und Kuyo, also diese Rituale, die Sutrenlesung. Das gibt's. Und Etai ist wirklich, also ewig, also überlebenslang, also das ist nicht, weil du jetzt meintest, ja, vielleicht dann nach 12 Jahren oder so, so wie das verpackt wird, jetzt kenne ich natürlich nicht alle Details, wie es genau funktioniert, wird das dann einem Tempel übertragen, also man kauft dort eben eine Grabstelle und dann kann man mit der Grabstelle auch bestimmen, also man kann, also man muss ja eine jährliche Gebühr entrichten für die Pflege und genau, dann kann man auch sagen, ob man, also ob die Angehörigen dann kommen oder ob das übernommen werden soll vom Tempel und wenn der Tempel das übernehmen soll, kann man da einfach über, ja, viele Jahre im Voraus das bezahlen, über so eine Festgebühr. Ja, aber de facto, was dann passiert, ist, denke ich, dass vielleicht nach, ja, lass es 33 Jahre sein, ne? Oder das ist ja dann, wo der Zyklus einmal abgeschlossen ist mit der Ahnenverehrung, nach 33 oder nach 50 Jahren, je nachdem ist das abgeschlossen, dann wird, denke ich, die Urne in ein Gemeinschaftsgrab vielleicht auch, also die Asche dann dahin überführt. Und es gibt eben auch gerade in Großstädten, so in Tokio zum Beispiel, gibt es ja diese Kolumbarien, also so Hochhäuser, Urnenhochhäuser, wo man quasi nicht in der Erde die Urnen unterbringt, sondern das Grab quasi, man hat dann so entweder Schließfächer oder es gibt die mit Fließband, also so vollautomatisierte Gebeinhäuser und dann kann man halt das auch im Voraus bezahlen, zum Beispiel auf 33 Jahre im Voraus.
Okay, vielleicht noch als Nachtrag die ganzen und als Überleitung sozusagen zum Abschluss, die ganzen Anglizismen oder anders gesagt, die ganzen englischen Ausdrücke sind jetzt nicht irgendwo anglizistischen Marotte deinerseits geschuldet, sondern die sind in der Verwendung. Ne? Es gibt so Begriffe, für die wird dann kein japanisches Wort verwendet, aus spezifischen Gründen, glaube ich. Sondern für die gibt es dann englische Ausdrücke. Ending Notes hatten wir gehört. Was gab es noch? Der Living Will. Das hilft den Leuten, darüber zu reden, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also zumal einfach der Begriff Ending ist nochmal so eine Distanzierung vom Wort Tod. Also Shukatsu ist ja auch schon, Shu ist ja Ende, ne? Oder eher so Ableben, Ende und nicht Tod. Ne? Man sagt ja auch nicht die auf den Tod hingerichtete Aktivität. Und wenn man sich davon noch einen Schritt distanzieren will, bedient man sich halt eines englischen Worts, also Ending. Und deswegen End of Life, das klingt einfach weniger schlimm für japanische Ohren, als jetzt den Tod direkt anzusprechen. Oder ansonsten das andere Wort, was mir jetzt gerade noch so einfällt, One Set. Das ist jetzt natürlich so aus der Marketing-Sprache, also dieses One-Set, so wie dieses, also One-Set, wo man eben beim Bestattungsinstitut alles in einem Set kaufen kann oder sowas, so ein Pauschalpaket sozusagen.
Dann bleibt es bei mir, mich ganz herzlich für das Gespräch zu bedanken. Ein erstaunlich angenehmer Abend bei so einem dunklen Thema. Und ich danke Ihnen allen fürs Kommen und ich darf Sie gleich noch herzlich einladen zu unserem nächsten Thomasius-Club. Der findet am 12. Februar statt, zum Thema die Erfindung des Mittelalters. Da geht es um Kunstsammlungskuration und unsere Idee von, was das Mittelalter ist. Also auch ein sehr spannendes Thema, wenn auch ganz anders als heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.